Rainer, lies mal vor. Kapitel 21. Das Ballett der Merlaison. Am folgenden Morgen war in ganz Paris von nichts die Rede als von dem Ball, welchen die Herren Schöppen der Stadt zu Ehren des Königs und der Königin gaben, wo Ihre Majestät das berühmte Ballett der Merlaison, das Lieblingsballett des Königs, tanzen würden. In der Tat hatte man schon seit 8 Tagen im Rathaus alle Vorkehrungen zu diesem Festabend getroffen. Um 10 Uhr früh erschien der Sieur de la Coste, Fähnrich der königlichen Garden. Ihm folgten 2 Gefreite und mehrere Leibbogenschützen und verlangten vom Stadtschreiber, namens Clément, alle Schlüssel der Tore, der Amtszimmer und Gemächer des Rathauses. Die Schlüssel wurden ungesäumt übergeben. An jedem derselben befand sich ein Zettel, der zur Weisung diente, und von diesem Moment an hatte de la Coste die Bewachung der Türen und Zugänge über sich. Um 11 Uhr kam de Allier, Gardekapitän mit 50 Bogenschützen, die sich sogleich an die Türen stellten, die ihnen bezeichnet wurden. Um 3 Uhr trafen 2 Gardekompanien ein, eine französische und eine schweizerische. Die französische bestand zur Hälfte aus Leuten des Herrn de Allier, zur Hälfte aus jenen des Herrn des Essart. Um 6 Uhr kamen bereits die ersten von den Eingeladenen. Nach Maßgabe, als sie eintrafen, wurden ihnen Plätze auf den Gerüsten zugewiesen. Um 9 Uhr erschien die Gattin des ersten Präsidenten. Da diese nach der Königin die ansehnlichste Person des Festes war, so wurde sie von den edlen Herren der Stadt empfangen und in die Loge geführt, die jener, die für die Königin bestimmt war, gegenüber lag. Um Mitternacht vernahm man großen Lärm mit vielfältigen Zurufungen. Es war der König, der durch die Straßen zog, die vom Louvre nach dem Rathaus gingen und überall von farbigen Laternen erhellt wurden. Alsogleich eilten die Herren Schöppen, in ihre Tuchwamse gekleidet, und voraus die Sergeanten, mit Flambeau in den Händen, dem König entgegen. Jeder gewahrte, dass der König düster und gedankenvoll war. Es war 1 Kabinett für den König und ein anderes für Monsieur bereitet. In jedem derselben befanden sich Maskenkleider. Eben dasselbe geschah für die Königin und die Frau Präsidentin. Die Herren und Damen aus dem Gefolge ihrer Majestäten sollten sich je 2 in Zimmern ankleiden, die schon zu diesem Zweck eingerichtet waren. Ehe der König in sein Kabinett ging, befahl er, dass man ihm sogleich melde, wann der Kardinal ankomme. Eine 30 Minuten nach dem Eintreffen des Königs erschallten neue Zurufe. Sie verkündeten die Ankunft der Königin. Die Stadtschöppen taten hier dasselbe wie zuvor. Sie schritten, die Sergeanten voran, ihrem erhabenen Gast entgegen. Die Königin trat in den Saal. Man bemerkte, dass sie ebenso wie der König düster aussah und angegriffen schien. In dem Moment, wo sie eintrat, entfaltete sich der Vorhang einer kleinen Tribüne, die bisher geschlossen war, und man sah den blassen Kopf des Kardinals, der den Anzug eines spanischen Ritters genommen hatte. Er richtete seine Blicke auf die Königin, und ein Lächeln furchtbarer Freude schwebte nun um seine Lippen. Die Königin hatte ihre diamantenen Nestelstifte nicht an sich. Auf einmal zeigte sich der König mit dem Kardinal an einer von den Türen des Saales. Der Kardinal sprach mit ihm ganz still, und der König war sehr blass. Der König schritt durch das Gedränge. Er trug keine Maske, und kaum waren die Bänder seines Wamses festgeknüpft. Er ging auf die Königin zu und sagte zu ihr mit bewegter Stimme: »Madame, so sagen Sie mir doch gefälligst, warum tragen Sie Ihre diamantenen Nestelstifte nicht, die ich doch so gern gesehen hätte?« Die Königin wandte sich umher und sah hinter sich den Kardinal, wie er schadenfroh lächelte. »Sire«, antwortete die Königin mit bebender Stimme, »ich fürchte, dass sie mir damit unter diesem großen Menschengefühl ein Unglück zustoßen möchte.« »Sie haben Unrecht, Madame. Wenn ich Ihnen damit ein Geschenk machte, so tat ich es, damit Sie sich mit demselben schmücken sollten. Ich sage also, dass Sie Unrecht taten.« Die Stimme des Königs bebte vor Zorn. Jeder sah und hörte mit Verwunderung und niemand wusste, was vor sich ging.
»Sire«, versetzte die Königin, »ich kann sie vom Louvre holen lassen, wo sie sind, und so werden die Wünsche ehrwürdiger Majestät befriedigt sein.«
»Tun Sie das, Madame, tun Sie das, und schnell als möglich, denn das Ballett fängt in einer Stunde an.«
Die Königin verneigte sich zum Zeichen ihrer Ergebenheit und ließ sie von ihren Damen in ihr Kabinett begleiten. Auch der König kehrte wieder zurück nach dem Seinigen. Der König ging zuerst aus seinem Kabinett. Er trug ein überaus gefälliges Jagdgewand, und Monsieur und die anderen Großen waren wie er gekleidet. Dieser Anzug stand auch dem König am besten, und in dieser Tracht schien er verwahr, der erste Edelmann seines Reiches zu sein. Der Kardinal näherte sich dem König und überreichte ihm ein Kistchen. Der König schloss es auf und fand darin zwei diamantene Nestelstifte.
»Was soll das heißen?«
fragte er den Kardinal. »Nichts«, entgegnete dieser. »Nur, sage ich, wenn die Königin Nestelstifte trägt, woran ich zweifle, Sire, so zählen sie dieselben. Und finden sie deren nur 10, so fragen sie ihre Majestät, wer er wohl diese 2 Nestelstifte hier weggenommen haben könnte.« Der König blickte den Kardinal gleichsam fragend an, allein er hatte nicht die Zeit, ihn wirklich zu fragen, denn ein Schrei der Verwunderung drang aus dem Munde aller. Wenn der König der erste Edelmann seines Reiches zu sein schien, so war die Königin offenbar die reizendste Frau in Frankreich. In der Tat stand ihr der Anzug einer Jägerin allerliebst. Sie trug einen Felberhut mit blauen Federn, ein durch diamantene Agraffen befestigtes Oberkleid von perlenfarbigem Samt und ein blauseidenes Unterkleid, durchaus mit Silber gestickt. Auf ihrer linken Schulter schimmerten die Nestelstifte und wurden von einer Schleife getragen, welche die Farbe der Federn und des Unterkleides trugen. Der König zitterte vor Freude, der Kardinal vor Ingrimm, doch standen sie zu weit entfernt von der Königin, um die Nestelstifte zählen zu können. Die Königin hatte sie an sich, nur fragte sich noch, ob es 10 oder 12 seien. In diesem Moment erschallten die Geigen zum Zeichen, dass das Ballett beginne. Der König trat zur Frau Präsidentin, mit der er tanzen sollte, und seine Hoheit Monsieur näherte sich der Königin, um mit ihr zu tanzen. Man stellte sich in Reihe und Glied, und das Ballett fing an. Der König figurierte der Königin gegenüber, und so oft er an ihr vorüberglitt, verschlang er ihre Nestelstifte mit den Augen, konnte sie jedoch nicht abzählen. Kalter Schweiß stand dem Kardinal auf der Stirn. Das Ballett dauerte 1 Stunde, es hatte 16 Gänge. Als es zu Ende war, geleitete jeder unter dem Beifallsklatschen der ganzen Versammlung seine Dame auf ihren Platz. Allein der König nutzte sein Vorrecht und ließ seine Dame da stehen, wo sie sich eben befand, und schritt lebhaft gegen die Königin vor. Er sprach zu ihr:
»Madame, ich danke Ihnen, dass Sie sich meinen Wünschen so willfährig gezeigt haben. Allein ich glaube, es fehlen Ihnen 2 Nestelstifte, die ich Ihnen hier überbringe.«
Bei diesen Worten übergab er der Königin die 2 Nestelstifte, die ihm der Kardinal gebracht hatte.
»Wie doch, Sire?« rief die Königin, die erstaunte, spielend. »Sie geben mir noch 2? Sie schenken mir somit 14.
Der König zählte in der Tat, und es fanden sich 12 Nestelstifte an den Schultern der Königin. Der König berief den Kardinal und fragte in strengem Ton:
»Nun, Herr Kardinal, was soll denn das bedeuten?«
»Sire«, entgegnete der Kardinal, »dies bedeutet, dass ich den Wunsch hegte, Ihre Majestät wolle diese 2 Nestelstifte annehmen, und da ich es nicht wagte, dieselben selbst anzubieten, so schlug ich diesen Weg ein.«
»Und ich bin dafür, ehrwürdiger Eminenz, umso mehr mit Dank verbunden«, erwiderte Anna von Österreich mit einem Lächeln, das bewies, dass sie sich von dieser sinnreichen Artigkeit ganz und gar betören ließ. »Indem ich überzeugt bin, diese 2 Nestelstifte kommen Ihnen teurer zu stehen, als die 12 anderen seiner Majestät gekostet haben.«
Hierauf begrüßte die Königin den König und den Kardinal und begab sich zurück in ihr Zimmer, wo sie sich angezogen hatte und jetzt entkleidet werden sollte. Die Königin befand sich wieder in ihrem Zimmer und D'Artagnan wollte sich eben entfernen, als er sich leicht an der Schulter berührt fühlte. Er wandte sich um und sah eine junge Frau, die ihm einen Wink gab, ihr zu folgen. Diese junge Frau hatte ihr Gesicht mit einer Maske von schwarzem Samt überdeckt. Allein ungeachtet dieser Vorsicht, die sie vielmehr gegen andere als gegen ihn gebrauchte, erkannte er auf der Stelle seine gewöhnliche Führerin, die gewandte und sinnreiche Madame Bonacieux. Tags zuvor hatten sie sich kaum gesehen bei dem Schweizer Germain, worin sie D'Artagnan entbieten ließ. D'Artagnan folgte Madame Bonacieux, von der doppelten Empfindung gedrängt, von Liebe und von der Neugier. Er wollte auf dem ganzen Weg und nach Maßgabe, als es in den Korridoren öder wurde, die junge Frau anhalten, fassen, betrachten, und wäre es auch nur für einen Augenblick gewesen. Allein sie entschlüpfte stets rasch wie ein Vogel seinen Händen, und wollte er mit ihr reden, so wurde er durch ihren Finger, den sie mit einer etwas gebieterischen Miene an den Mund legte, daran gemahnt, dass er unter der Herrschaft einer Macht stehe, der er blindlings zu folgen habe und die ihm auch die leiseste Klage verbot. Als nun die beiden ein paar Minuten lang bald links, bald rechts gegangen waren, öffnete Madame Bonacieux eine Tür und führte den jungen Mann in ein Kabinett, das völlig dunkel war. Hier gab sie ihm ein neues Zeichen, sich stumm zu verhalten, öffnete eine zweite Tür hinter einer Tapete, worauf plötzlich ein helles Licht hereindrang und verschwand. D'Artagnan verhielt sich einen Augenblick regungslos und fragte sich selber, wo er sich befinde, jedoch ein Lichtstrahl, der aus jenem Zimmer drang, die laue und von Wohlgerüchen erfüllte Luft, die auf ihn heranwallte, das zugleich ehrfurchtsvolle und wohlklingende Geräusch mehrerer Frauen und das öfter wiederholte Wort »Majestät« machten es ihm auf einmal klar, dass er sich in einem Kabinett befinde, das an das Zimmer der Königin stieß. Der junge Mann blieb im Schatten stehen und harrte. Die Königin schien wohlgemut und glücklich und schob dies frohe Gefühl auf die Schönheit des Festes, auf die Unterhaltung, die sie bei diesem Ballett gefunden hätte, und da man einer Königin nicht widersprechen darf, wetteiferten alle in den Lobeserhebungen über die Artigkeit der Herren Stadtschöppen von Paris. Obwohl D'Artagnan die Königin nicht kannte, so unterschied er doch bald ihre Stimme von den anderen Stimmen. Er hörte, wie sie sich der offenen Tür näherte und wieder entfernte, er bemerkte sogar ein paar Mal den Schatten ihres Körpers, der das Licht auffing. Endlich zeigte sich eine Hand und ein Arm von wunderbarer Schönheit und Weiße an der Tapetentür. D'Artagnan erkannte, dies sei seine Belohnung. Er ließ sich auf die Knie nieder, ergriff diese Hand und presste seine Lippen ehrerbietig auf dieselbe. Hierauf zog sich die Hand zurück und ließ in der seinigen einen Gegenstand zurück, in dem er einen Ring erkannte. Gleich darauf schloss sich die Tür wieder und D'Artagnan stand abermals ganz im Dunkeln. D'Artagnan steckte den Ring an seinen Finger und wartete. Es war offenbar noch nicht alles abgetan. Auf den Lohn seiner Aufopferung sollte der Lohn seiner Liebe kommen. Das Ballett war wohl schon vorüber, allein die Festlichkeit hatte noch kaum angefangen. Um 3 Uhr sollte gespeist werden, und die Uhr von Saint-Jean schlug eben erst 2:15. Das Geräusch der Stimmen hatte sich im nahen Zimmer wirklich allmählich verloren. Es erschallte immer ferner, dann ging die Tür des Kabinetts auf, wo D'Artagnan stand, und Madame Bonacieux schlüpfte herein.
»Endlich sind Sie hier!« rief D'Artagnan. »Still!«
sprach die junge Frau, ihre Hand an seine Lippen legend.
»Still! Jetzt kehren Sie dahin zurück, woher Sie gekommen sind.« »Allein, wo und wann werde ich Sie wiedersehen?« rief D'Artagnan. »Ein Briefchen, das Sie zu Hause finden werden, wird es Ihnen melden. Nun gehen Sie, gehen Sie!«
Bei diesen Worten öffnete sie die Tür zum Korridor und schob D'Artagnan hinaus. D'Artagnan folgte wie ein Kind ohne Einspruch
ohne Widersetzlichkeit, und das beweist, dass er in der Tat sehr verliebt war.